Die Mädchen, die er während der Wochen im Nichts geliebt hatte, hatte er nicht gezählt. Aber Hiltrud zählte. Wäre sie eine Prinzessin gewesen, dann eine aus einem fernöstlichen Kirschblütenreich, die einzige Tochter eines Herrschers, streng behütet hinter Mauern einer verbotenen Stadt. Zierlich, grazil, das schwarzbraune Haar in der Mitte gescheitelt, die Augen klar, die Stimme ein Vogelzwitschern, die Schritte ein Trippeln auf zartesten Füßen. In Wirklichkeit war Hiltruds Vater Gymnasiallehrer, hatte noch eine zweite Tochter und war samt seiner Frau, die in ihrem nur halb zerbombten Haus Zimmer an Vertriebene vermietete, mit Michaels Eltern befreundet. Solche Wirklichkeiten wollte Michael jedoch vergessen, wenn er bei ihr war. Vor allem die Freundschaft mit den Eltern. Was er mit Hiltrud erlebte, gehörte ihm allein, ging die Eltern nichts an. Er und sie schufen sich ihre eigene Wirklichkeit, die ihrer Körper, die ihm ausnehmend gut gefiel. Sein Körper war kräftig und heil, mager zwar, aber kerngesund. Der Körper hatte keine Erinnerung, kannte keine Angst und sein Hunger ließ sich stillen. In dem sinnlichen Abenteuer, auf das ihre Körper sich einließen, war es kinderleicht, sich neu zu erfinden. Jede Entdeckung war ja neu, jede Idee, jedes Ertasten und Ausprobieren. Sein Körper und der von Hiltrud, die nacheinander verlangten, trumpften auf und bewiesen, dass sie am Leben waren und bleiben würden, dass sie ihr Leben nicht noch einmal als Faustpfand missbrauchen ließen. Wenn irgendwo der Krieg tatsächlich vorbei war, dann in Hiltruds leerem Klavierzimmer, auf Bank und Boden, so oft ihre Mutter und die Untermieter ausgegangen waren. Die Mutter hieß Johanna und tat gute Werke. In dieser Eigenschaft ging sie mit erfreulicher Häufigkeit aus. Vielleicht gönnte sie aber auch ihrer Tochter die Zweisamkeit in einer Zeit, in der Alleinsein in den Wahnsinn treiben konnte. Sie mochte Michael gern, nannte ihn einen guten Kerl und beglückwünschte Hiltrud zu ihrer Wahl. »Und was fürs Auge ist der Junge ja auch noch. Was will meine Kleine da mehr?« Mit Hiltrud besuchte Michael die Weihehandlungen der Christengemeinschaft und berauschte sich an ihrem Drama, den mystischen, vielstimmig gemurmelten Formeln, den benebelnden Schwaden von Weihrauch, der Verwandlung von Wein und einem flachen Stück Brot in ein unerhörtes Geheimnis. Dass die Welt der anthroposophischen Lehre nach nicht fertig war, gefiel ihm. Dass sie immer neu und immer weiter geschaffen und entwickelt werden musste und somit nicht aufhören würde, zu überraschen, im Guten wie im Bösen. Sie war keine Geschichte, deren Ende sich erraten ließ, sondern eine, die ihr Ende selbst nicht kannte, weil sie keines hatte. Vor dem Schritt, der Gemeinschaft offiziell beizutreten, schreckte er jedoch zurück. Sein Geist verlangte nach Vieldeutigkeit, mochte sich keinen Kompass aufzwingen lassen, auf dem die Nadel nur in eine Richtung ausschlug. Auch im Jugendkreis der Gemeinschaft saß er anfangs widerwillig, ein argwöhnischer Fremdling unter Gleichaltrigen, die sich ihrer Sache sicher und in allem und jedem einig schienen. Er ertrug den Zustand um Hiltruds Willen, saß neben ihr und spürte ihren sehnigen Schenkel an seinem. Selbst aber war er überzeugt, unter diesen Jugendlichen in ihrer Gewissheit, ihrem Angekommensein, keinen Platz zu haben. Dann aber begann die Gruppe, unter dem rührigen, emsigen Pfarrer Klein, ein Paradeisspiel einzustudieren. Und Michael übertrug man den Part des Adam. Von Alexander, einem rundlichen, blondgelockten Kameraden in der Rolle des Gottvaters, wurde er aus todgleichem Schlaf geweckt und aufgefordert, »Fang endlich an zu leben!« Michael schlug die Augen auf und erfasste ungläubig, wie ihm geschah. Er stand zum ersten Mal auf einer Bühne.